Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, da sind wir bei Streifendienst 1902. Eine Woche später als gedacht. Da muss ich mich erstmal für entschuldigen. Letzte Woche war eigentlich diese Runde, in der ich heute hier sitze, schon geplant. Allerdings hat mich dann die Seuche erwischt. Dementsprechend musste ich meinen lieben Gästen absagen. Nils, der ja auch immer Gast hier in meinem wunderschönen kleinen Streifendienst-Podcast ist, der hat Urlaub und wollte eigentlich auch hier heute reinkommen, ist allerdings erkrankt und dementsprechend muss ich ihn an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Er grüßt von zu Hause, vom Exil. Ich habe aber mir eine wunderbare Runde hier einbestellt in die Gemächer von Radio Duisburg. Das ist zum einen Michael Hüfgen vom Pottbolzer Podcast. Michael, schön, dass du mal wieder Teil des Streifendienst bist. Hi.
Es ist mir eine Wonne. Hi Tim. Ja. Schön, hier zu sein und dieses von uns beiden auch lange schon angesprochene Thema mal anzugreifen. Und schön, dass wir nicht alleine sind.
Absolut, absolut. Das finde ich auch. Und zu meiner Linken habe ich Christoph Gebhardt alias Schimanski im Portal. Ich bin ein großer Fan. Ich habe mich sehr, wie Michael auch gerade schon gesagt hat, sehr lange auf diese Folge gefreut. Du bist im Portal, im MSV-Portal dafür bekannt, dass du den MSV gerne taktisch ein bisschen aufdröselst, dass du gerne hinter die Kulissen schaust, wie stellt sich der MSV eigentlich im Spiel auf, was gibt es für Veränderungen, wie sieht das aus, wie schießen wir aufs Tor, etc. pp. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, weil wir gehen jetzt ja auch gerade in das erste Spiel der Rückrunde schon. Dementsprechend bietet es sich ja jetzt mal an, auf diese Hinrunde zu schauen, um zu gucken, was ist eigentlich beim MSV in dieser Saison taktisch passiert. Und das möchte ich heute mit euch machen. Ich muss auch noch einen kleinen Disclaimer machen. Viele von euch haben uns geschrieben, wir gehen ganz rapide auf Folge 100 zu bei Streifendienst 1902. Und da haben wir, Nils und ich, ja geplant, dass wir das Ganze in einem größeren Rahmen machen, in einer Kneipe. Wie gesagt, wir sind da dran. Viele von euch haben uns geschrieben und auch ihr Etablissement angeboten. Da freuen wir uns riesig drüber. Etablissement, ihre Kneipe etc. oder ihr Vereinsheim. Wir sind sehr dankbar. Dadurch, dass Nils aber jetzt erstmal noch die nächsten Wochen ausfällt, müssen wir erstmal jetzt die Weihnachtszeit abwarten, dann kommt Folge 99 im nächsten Jahr und dann werden wir uns bei euch allen nochmal gebührend melden und auf eure Anfragen antworten. Ich bitte da nochmal zu entschuldigen, wir haben im Moment so ein wenig durch Krankheit und durch Urlaub so ein bisschen Probleme, das richtig geordnet auf die Beine zu stellen. Das wird nach der Weihnachtszeit aber auf jeden Fall funktionieren. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt kommen wir erstmal so ein bisschen in die Folge rein. Ich würde sagen, wir starten, indem wir mal so ein bisschen auf das letzte Spiel schauen.
Hat der Christoph eigentlich Hallo gesagt?
Christoph, hast du eigentlich Hallo gesagt?
Nein, ich habe nicht Hallo gesagt. Aber danke für die Einladung, Tim.
Ist mir gerade so aufgefallen.
Ich hab dich doch anmoderiert, oder? Also ja. Anmoderiert habe ich dich, oder?
Du bist dann zur 100. Folge übergegangen und Christoph hat auf den Moment, glaube ich, gewartet.
Ja. Ah, okay. Okay, Leute. Ja, dann muss ich entschuldigen. Christoph, schön, dass du hier bist. Ich renne hier durch wie nichts. Ich möchte aber erstmal jetzt ganz allgemein und ein bisschen abgekühlter starten. Wir haben das Lottespiel, glaube ich, alle noch gut vor Augen. 1-0 ging es aus. Sagt mir mal, ihr könnt gerne Xing Shang Shang spielen, wer anfängt. Was ist eure Einschätzung? Fangen wir mal mit dir an, Christoph. Wie war deine Einschätzung zum Spiel? Wie hast du das Spiel gegen Lotte gesehen?
Ja, typisches Zielspiel, würde ich sagen. Also Fokus auf Defensive, Fokus auf Zweikämpfe gewinnen, Fokus auf Flügelspiel, schnell umschalten, eklig sein, den Gegner spielen lassen. Ja, die Daten sind auch gerade rausgekommen, also das dauert in der Regionalliga leider länger als in der dritten Liga, bis die Daten kommen. Mhm. Ein weiterer Grund, dringend schnell aufzusteigen, würde ich sagen. Sehr, sehr nervig. Ja, die Daten sind erst heute gekommen, aber Ballbesitz liegt wieder um die 40%, Passquoten sind wieder eher schwächer, Zweikampfquoten sind wieder gut. Ja. Typischer Hirschfußball.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Michael, jetzt haben wir gerade schon direkt einen taktischen Ansatz bekommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Was nimmst du aus dem Spiel mit? Wie war es für dich?
Ja, dann gehe ich mal ein bisschen grober ran.
Okay.
Wenn wir jetzt so im Detail waren. Also grundsätzlich fand ich, dass es bis auf einen Kopfball in der ersten Halbzeit kurz vor Schluss und bis auf eine von Elesi hervorragend eingeleitete Szene in der zweiten Halbzeit niemals Grund zur Sorge gab. So, wir haben selber sehr viel liegen lassen. So, wir hätten das Ding auch in der Halbzeit 4-1 führen können. Oder 3-1 zumindest. So. Und in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen was liegen lassen und dementsprechend irgendwie das Gefühl die ganze Zeit gehabt, das läuft. So, das ist natürlich so ein bisschen dem geschuldet, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Ich glaube, das war der 5. oder 6. Sieg in Folge, korrigiert mich.
Ich weiß, dass es jetzt 12 Spiele ungeschlagen sind. Es müsste aber schon der 6. Sieg in Folge sein, oder?
Ich bin mir nicht sicher, unser Statistiker.
dann ist die Frage, ob du den Niederrhein-Pokal mit dabei nimmst. Ich glaube, dann ist es der 6. und ohne sind der 5.
Ah, so siehst du. Okay.
Auf jeden Fall ist das so ein Learning aus den Spielen. So, du hast eine relativ, ja, schlecht ist immer so ein hartes Wort, aber eine relativ gefährdete erste Halbzeit in Uerdingen gehabt und hast das Ding gedreht. So, du hast, irgendwo hast du das immer so im Hinterkopf, das wird schon. So, und das hatte ich ganz deutlich in diesem Spiel, weil ich das Gefühl hatte, Lotte kann bis auf Elesi nicht wirklich viel bieten. Also auf Niveau des MSV nicht viel bieten. Also als Aufsteiger auf Platz 4, alle Achtung. Und sie spielen auch, finde ich, einen sehr sauberen Fußball. Du siehst gute Abläufe bei Lotte. Aber sie konnten uns nicht in Gefahr bringen, bis auf Elesi. Das war das, was ich sage.
Also ich glaube, auf Spieler betrachtet gab es da wenige, die da wirklich hervorgestochen sind. Also ich hätte gedacht, vielleicht noch so ein alter Hase wie Marc Haider, der da vorne im Sturm noch rumtanzt, macht vielleicht noch so die ein oder andere gefährliche Aktion aus. Aber nee, im Grunde genommen war es ein relativ ungefährdeter Sieg, das sehe ich genauso. Zu mir drehten sich einige Leute um, als ich da in der Kurve stand und die sagten, beste erste Halbzeit, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall noch besser als gegen Gladbach. Wie seht ihr das? Christoph, wie schätzt du jetzt zum Ende der Hinrunde diese Leistung ein? Wo ordnest du das ein, das 1-0 gegen Lotte?
Ja, mir hat's nicht ganz so gut gefallen wie Gladbach beispielsweise. Was damit zusammenhängt, dass Gladbach natürlich ein Spiel war, wo wir viel Spielkontrolle hatten, viel Ballbesitz hatten und auch, sag ich mal, das Spiel in der Hinsicht bestimmt haben, dominiert haben und uns nicht nur am Gegner orientiert haben. Hängt aber auch mit den Gegnern zusammen. Gladbach hatte Probleme im Pressing gegen uns. Dreier im Mittelfeld haben sie nicht zubekommen. Deswegen haben wir eigentlich, ich glaube, im Ballbesitz das beste Spiel gemacht gegen Gladbach. Jetzt gegen Lotte war das natürlich so, dass Lotte auch eine Mannschaft ist, die fast nur Kurzpass aufbaut. Ich glaube, das hat Hirsch auf der PK ja auch gesagt, ne? Die selbst bemüht waren, spielerische Lösungen zu finden. Das ist immer gut für Hirsch-Fußball, weil Hirsch dann immer darüber kommen kann, lass den Gegner spielen, lass ihn aufbauen. Wir kriegen die Bälle flach und versuchen dann schnell umzuschalten. Lotte hatte auch teilweise gute Lösungen im Übergangsspiel, Positionsrochaden und die Riesenchance, die du angesprochen hast, 58. Minute, ist auch dadurch entstanden. Dann sind sie sehr gut Spiel über den Dritten bekommen, haben sie Susek rausgelockt, sind in den Zwischenlinienraum gekommen. Dann haben sie angedribbelt, bis zum Strafraum ist er durchgedribbelt, was immer eine gute Idee ist, gegen Mannorientierung zu dribbeln, weil wenn du dribbelst und jeder hat einen Mann, dann dribbelst du. Und wenn du deinen ausgespielt hast, dann kannst du dribbeln. Ne? Und irgendwann muss einer sich...
Reißte Löcher, ne?
Genau, das ist dann der Unterschied zur ballorientierten Verteidigung, ne? Wo dann halt durchgeschoben, durchgesichert wird. Das heißt, wenn du gegen ballorientiertes Verteidigen einen aussteigen lässt, ist dahinter jemand, der dich absichert. Und hier spielt aber sehr viel mit Mannorientierung. Gerade wenn sie jetzt hoch anlaufen, um dann halt Zugriff zu kriegen, sowohl defensiv als auch um umzuschalten. Und ja, du hast aber recht, Expected Goals Werte sind auch da für Lotte. 1 hatten sie in Summe, davon ist 0,6 sind auf die Chance von Elesi gefallen. Ne? Und wenn er quer rüberlegt, da standen glaube ich 2 am zweiten Pfosten frei. Ne?
Meinst du kurz vorm 16er oder meinst du den, der abschließt? Wenn der nämlich auch nochmal querlegt, stehen da mindestens 1, 2, 3 Leute und können frei einschieben. Also es gab einige Möglichkeiten, wo sie es besser ausspielen. Aber ganz kurz zu dem, was du sagst, das andere, Elesi hat ja in der eigenen Hälfte, hat er ja 2 Duisburger rausgenommen. Ich glaube, Bokians war es und weiß nicht, wer da noch.
Die 6, glaube ich.
Genau, und am Ende ist es Fleckstein, der rausrückt und dementsprechend Hahn und Fleckstein auf der gleichen Position und die Mitte frei. Und da haben sie es nicht richtig gut gemacht.
Aber das ist, glaube ich, schon, kann man sagen, würdet ihr mitgehen, dass wir inzwischen auf einem Niveau meckern, Betrachten wir das Punktepolster? Betrachten wir, wie die Mannschaft stringent sich auch weiterentwickelt? Seid ihr positiv jetzt erstmal, um dieses Lotte-Segment und damit auch so ein bisschen die Hinrunde so abzurunden? Seid ihr positiv gestimmt, auf was die Entwicklung angesehen, Michael?
Ich würde da gerne mal anfangen, denn ja, ich muss gerne. ein bisschen was auf. Wo fange ich an? Also ich habe sehr, sehr viel im Laufe der Hinrunde deutlich kritisiert, wie wir Fußball gespielt haben. Mhm. Tim, wir haben in Köln, Fortuna Köln, haben wir darüber gesprochen.
Genau, genau.
Thema ergebnisorientierte Analyse. Dann habe ich beim ersten FC Köln sehr negativ gesprochen und in Bocholt auch. So. Und in Bocholt war für mich der Turning Point, den ich direkt nach dem Spiel nicht erkannt habe.
Okay.
Erste Halbzeit war für mich eine Katastrophe in Bocholt. Die zweite Halbzeit war aber ganz anders. Mhm. So. Und danach kam Gladbach, wenn ich mich nicht täusche. So, und da war für mich endgültig klar, jetzt geht's in eine andere Richtung. So, und da muss man vielleicht auch mal, wir alle lernen dazu, muss man vielleicht auch mal bei sich selber anfangen und sagen, war ich vielleicht am Anfang zu ungeduldig mit der Entwicklung? Mhm. So, denn Stefan würde sagen, machen wir uns nichts vor. Aber wir haben in der ersten Hälfte der Hinrunde nicht so Fußball gespielt, wie wir uns das alle gewünscht haben. So, und ich glaube aber, und das ist, glaube ich, der Konsens, ich glaube aber, das hat niemandem gefallen, auch beim MSV, im Trainerteam und so. Das heißt, meine Kritik, die dann in die Richtung ging, wir müssen das anders machen, die war zu früh, weil diese Entwicklung, glaube ich, noch nicht da war. So, und auf deine Frage zurückzukommen, ich bin am Ende mit 17 Spielen, 42 Punkten, mit einer absolut erwachsenen Spielweise, bin ich total zufrieden. Das Einzige, warum ich das immer kritisiert habe, ist, weil der MSV Duisburg nicht über die Regionalliga nachdenken darf, sondern weil der MSV Duisburg etwas aufbauen muss, was aus der dritten Liga herausführt auf Sicht.
Ja.
Weil wir ein Defizit haben, was wir erst in der zweiten Liga abschütteln können. So ein finanzielles Defizit oder ein strukturelles Defizit, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann hat ein Fan, der seit dem Spiel bei München 2 vor 4 Jahren, wo wir dann am Ende nicht aufgegangen
sind. Unser Allegia, da reden wir nicht drüber wie in den Asterix-Heften.
Genau, aber seit diesem Spiel haben wir beim MSV viel oder fast nur Schatten erlebt. Mhm. So, und das ist ähnlich wie das Learning, du wirst die Spiele jetzt schon gewinnen. Hast du am Anfang der Saison natürlich noch das Learning gehabt, oh, was ist denn, das wieder schief geht? So, und dann hast du so diesen Eindruck, okay, wir müssen jetzt irgendwie anders daran gehen, damit wir, falls es gelingt aufzusteigen, einen Fußball spielen, der uns aus dieser dritten Liga auch auf Sicht rausholen kann. Und das war die Motivation der taktischen Kritik von meiner Seite. So, am Ende machen wir es jetzt für diese Liga richtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben noch Möglichkeiten am Ende der Saison, falls wir aufsteigen.
Auf Holz geklopft, auf jeden Fall.
Falls wir aufsteigen, genau das, was wir hier erfahren haben in diesen 34 Spielen, zu ergänzen, beziehungsweise Dinge zu tauschen. Stichwort, kommen wir später zu.
Ja, deine Worte zum Lotte-Segment, beziehungsweise zum Ende-Hinrunde-Segment. Wie zufrieden bist du, Christoph?
Ja, punktetechnisch brauchen wir nicht drum reden. Ja. In einer ganz neuen Mannschaft so viele Punkte zu holen, da oben zu stehen, ziehe ich den Hut vor. Ist keinesfalls selbstverständlich. Ich habe auch oft die defensive Stabilität gelobt. Ich habe oft die Mentalität der Mannschaft gelobt. Ist ja oft so, wenn man sich so einen Kader zusammenkauft, der aus dem Best-of-Regionalliga besteht, im Grunde genommen, dass die Spieler dann dazu neigen, auch die Nase hochzutragen und dann vielleicht einfach mal billig Spiele zu verlieren.
Du hast ja keinen Ersatzspieler geholt. Du hast ja keinen Ersatzspieler geholt. Du hast ja 20 Stammspieler geholt.
Ja, richtig. Und deswegen blieb der Kader ja auch so klein. Wie lange man sich durchgerungen hat, um allein ein paar Juka noch da rein zu integrieren. Und,
oh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Genau.
Ja, ich ziehe den Hut davor, wie Hirsch die Jungs da im Griff hat, dass da halt immer der Weg nach hinten gesucht wird, dass jeder für den anderen ackert, dass wir uns keine einfachen Gegentore bekommen, dass wir nicht ausgekontert werden, Ausnahme vielleicht Paderborn. Aber grundsätzlich müssen wir natürlich einen Fußball jetzt schon spielen und ich glaube auch, dass der Chris Schmoll dazu sieht, einen Fußball spielen, der dann auch eine Liga drüber besteht. Und da ist immer das Wort Dominanz. Ja, und da muss man bei der Fußball- oder bei der Taktikanalyse immer trennen zwischen Ballbesitz und gegen den Ball. Und das war halt so, dass wir die ersten Saisonspiele in beiden Phasen, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball, nicht dominant waren. Ja, Das heißt, wir haben sehr tief gestanden, sehr abwartend gespielt.
Dieser Bocholt-Fußball, den man hier schon nachgesagt hat, ne?
Genau, macht er teilweise ja immer noch. Mhm. Also er neigt immer noch dazu, gerade in Auswärtsspielen, gerade gegen direkte Konkurrenten diesen Fußball zu spielen. Ich will ihn nicht verurteilen, weil er weiß natürlich, was er macht, der Didi Hirsch, weil er kennt die Regionalliga und er weiß, die Regionalliga ist ein Fußball gefragt, der von Fehlern des Gegners provozieren, Fehler des Gegners ausnutzen.
Standard. Noch mehr als die dritte Liga auf jeden Fall. Ne?
Umschalten, du musst Umschaltmomente kreieren. Und das geht natürlich am besten, wenn du eine stabile Defensive hast, den Gegner spielen lässt und abwartest. Trotz alledem muss man immer die Frage nach der Perspektive stellen. Ich kriege immer das Vorbild Aachen um die Ohren gehauen. Die Aachen haben letzte Saison genauso gespielt, heißt es immer. Mhm. Ich glaube aber, dass wir uns nicht an Aachen unbedingt orientieren sollten. Also nicht zwingend. Natürlich kann man sich auch an Aachen orientieren und klappt bis jetzt auch. Aber Aachen hat jetzt schon, struggelt jetzt schon in der dritten Liga. Und ich würde mir halt persönlich mich lieber an Vereinen wie Ulm oder Elversberg orientieren, die durchmarschiert sind. Das heißt nicht, dass ich mit dem MSV durchmarschieren möchte, aber ich glaube einfach, dass dieser Fußball mehr Perspektive hat. Trotz alledem, was Hirsch geschaffen hat, ja, er weiß, wie er die Spiele gewinnt. Hm. Auf jeden Fall. Aber man muss immer die Entwicklung im Blick haben.
Was machen, ich muss da einmal eingrätschen, was machen denn Ulm und Elversberg denn nachhaltig besser als Aachen, also als ein Heiner Backhaus?
Ja, also.
Sind direkt in die zweite Liga aufgestiegen.
Gut, genau. Nein, klar, der Erfolg spricht für sich, ne, also, klar, aber, Nachhaltigkeit kommt ja auch nicht nur mit ein, zwei, drei Jährchen zustande, ne? Also und so diese eine gewisse Struktur.
Genau. Ja, es fängt ja an grundsätzlich mit allen Abläufen. Also ich sag, um ganz leicht runterzubrechen, ist es einfach darum, ein Spiel zu dominieren. Hm. Ne? Und das ist halt so, dass Aachen halt letzte Saison auch relativ wenig Ballbesitz hat, viel Umschaltfußball, viel auf Anton Heinz gesetzt hat, auf individuelle Momente.
Freistöße.
Freistöße. Wahnsinn, der Typ, ne? Was ein Knipser, was ein Scorer. Unglaublich.
Und das kann halt die Liga darüber zusammenbrechen. Und wenn ich jetzt provokant formulieren möchte, kann ich die Frage beim MSV ja genauso stellen. Was ist, wenn Symala, Susek auf stärkere Gegenspieler treffen? Was ist, wenn sie eine Formkrise haben? Was machen wir dann? Wo ist unsere Spielidee? Wo sind unsere Alternativen? Was ist, wenn, ich habe zum Beispiel Lotte schon gelobt für zwei, drei richtig gute Spielzüge, wo sie den MSV auch auseinandergespielt haben. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe gestern die Analyse nochmal für den Funke Medien gemacht, habe mir das Spiel das zweite Mal in Ruhe angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass dann der Lotter Spieler dann zum Aufdrehen, der ist dann freigespielt worden im Zwischenlinienraum, der braucht dann 3, 4, 5 Kontakte und hat dann weitergespielt. Was ist, wenn in der dritten Liga ein Spieler ist, der 1, 2 Kontakte weniger braucht, schneller aufdreht? Beim MSV ist das so, dass dann im Moment sehr viel zugelaufen wird, weil wir ein sehr zweikampflaufstarkes Mittelfeld haben. Und wenn die Gegner aber ein kleines bisschen schneller spielen, dann entstehen da vielleicht Lücken. Und dann kommt vielleicht, dann geht dieses Gefühl, was wir alle haben im Moment, dass beim MSV hinten fast nichts anbrennt, ja, dass da alles sicher ist, das bröckelt dann vielleicht auch. Ne? Mhm. Das sind die Fragen, die man sich dann halt stellen muss. Und es war ja auch so gegen Lotte, dass nach 16 Minuten, nach dieser Großchance, hat der MSV ein bisschen tiefer angelaufen. Susek, es hat eher so ein bisschen abwartend blockierend gespielt dann, beziehungsweise beide aus, man ist ein bisschen mehr in den Block gefallen, was auch immer hirschtypisch ist so. Mhm. Es hatte natürlich den Effekt, dass Lotte auch zu kaum Torchancen kam, aber sie haben dann mehr Spielkontrolle gehabt. Der MSV ist im Pressing nicht mehr so in Balleroberung gekommen, die konnten besser zirkulieren, besser die Angriffe vorbereiten. Und der MSV hat es in dieser Phase halt nicht geschafft, und das ist der Kritikpunkt, dann über einen eigenen Ballbesitz das Spiel zu kontrollieren und Lotte damit so ein bisschen den Zahn zu ziehen, weil am besten kann man immer noch verteidigen, wenn man den Ball am Fuß hat, weil dann kann der Gegner kein Tor schießen.
Das Thema Dominanz, ne?
Danke, Pep.
Nein, aber im Prinzip ist es ja das Thema Dominanz, dass man von so einer Mannschaft, das ist ja das, was auch so ein bisschen auf der Hand liegt, ne? Dass man von so einer Mannschaft best auf Regionalliga erwartet man auch einen dominanten Spielstil und nicht irgendwie dieses Kaninchen vor der Schlange und dann hinten raus Finte. Ne? Das kann, wie gesagt, das kann auch lange funktionieren und der Zweck heiligt die Mittel.
Das wird auch funktionieren.
Das wird auch funktionieren, ja, das alles, ist es ja. Der alles, Zweck heiligt da die Mittel, aber dann habe ich ja genau Angst vor dieser gläsernen Decke. Ne? Genau,
alles, was Christoph sagt, bezieht sich ja nicht auf den Erfolg in dieser
jetzt,
Liga.
Genau. Und das ist es ja, dass wir hier in Duisburg, wir nehmen jeden Serotonin- und Dopaminschuss, wie er gerade kommt. Ne, das brauchen wir. Das kann ich auch verstehen. Ich bin da ganz genau bei. Aber dieses Nachhaltige und dieses lange Sicht, was wird dann damit, wenn die Mannschaft dann, wie du schon sagst, auf härtere Gegner stößt? Wir spielen also, du willst auch so ein bisschen sagen, immer noch, dieser Heldenfußball ist bei uns immer noch implementiert. Ne? Wenn du von Susek, von Symala redest, wenn du da Leute rausnimmst, die dann bröckeln könnten, ist das mehr Heldenfußball als bei anderen Mannschaften, die gut funktionieren aktuell?
Es wird ja mal gesagt, auch im Portal lese ich das oft, Regionalliga ist halt der dreckige Fußball, da braucht man nicht mehr erwarten und dergleichen, das ist halt typischer Regionalliga-Fußball. dass die Pässe da teilweise nicht ankommen, wenn die Plätze schlechter sind und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sieht man, dass andere Mannschaften doch besser können. Ja? Also Fortuna Köln, alle U23-Mannschaften spielen eigentlich einen besseren Fußball als der MSV und im Besseren in der Hinsicht.
Okay.
Jetzt guckst du mich so entsetzt an.
Nein, aber das ist halt so, das ist halt so, okay, die spielen, erstmal so gesagt, so, die ganzen U-Mannschaften und die Fortuna Köln, die spielen erstmal einen besseren Fußball als der MSV. Ich finde, das halt nach, oder?
Ja, wir müssen hier unterscheiden. Ich würde Christoph, ihr habt alle mitbekommen, wie ich in der ersten Saisonhälfte gesprochen habe. Ich widerspreche mir da auch nicht. Ich sage nur, das war ein Moment, wo es sich dann erst später entwickelt hat. Wir dürfen Christoph nicht nachsagen, die anderen seien besser als wir. Sie machen die Dinge besser, die er anspricht. Mhm. Wenn sie besser wären als wir, dann würden wir nicht auf 1 stehen mit 42 Punkten. So, genau, Christoph ist halt auch jemand, der das Fußballspiel liebt, glaube ich. Also wir kennen uns seit 20 Minuten, aber ich habe das so ein bisschen im Gefühl.
Wir können auch gleich nochmal, wenn wir gleich nochmal in das Taktiksegment noch ein bisschen nochmal das Thema Taktik reden, können wir auch nochmal sagen, was dich eigentlich befähigt und ermächtigt, darüber zu sprechen, beziehungsweise warum du dich so gut damit auskennst. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich glaube, du hast sicherlich recht, Michael.
Ja, es ist ja, wie oft wurden Leute angefeindet, die auf trotz einer hohen Punkteausbeute kritisiert haben. Hm. So, und dann wurde auch gesagt, dieses Nörgeln muss aufhören. Und es wurde gesagt, was sollen wir denn noch besser machen? Wir stehen auf 1. So, grundsätzlich, wenn wir das tabellarisch betrachten, gar nichts. Hm. So, aber 3 Euro fürs Phrasenschwein, Stillstand ist der erste Rückschritt. So, das heißt, in dem Moment, wo du die Spiele immer ziehst, kannst du aber trotzdem überlegen, Mensch, was müssen wir denn da in dem Bereich noch besser machen? Hm. Und das ist für mich, um mal vorzugreifen, vor allem das die Bewegung ohne Ball, Positionsspiel. Also ich bin eher ein Ballbesitz-Fan. Mhm. Und ich finde, Thema Pressing-Resistenz, dass wir da noch ein bisschen was verbessern können. Ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass wir am Anfang erstmal gesagt haben, wir spielen defensiv, wir kontern und befassen uns nicht so sehr damit in der Vorbereitung, vielleicht haben sie es gemacht, aber nicht so sehr, mit dem Ballbesitzfußball. So.
Der Punkt ist einfach, der Dietmar Hirsch sieht einfach den Nutzen nicht so in diesem Ballbesitzfußball, der sieht eher die Gefahr. Der weiß, wie die Tore in der Regionalliga fallen und die fallen, wenn du auf 6, auf 8 spielst und da den Ball verlierst, geschlossene Spielstellung, der Gegner presst, ist ein typischer Pressingträger für den Gegner.
Aber ist eine Frage der Bewegung des Innenverteidigers,
zum Beispiel. Ja, natürlich, das ist eine Frage von Qualität.
Du kannst eine Lösung finden.
Ja, natürlich, auch Positionsspiel der Sechser, genau. Orientierung der Sechser, genau. Schulterblicke, Umblickverhalten, das ist alles.
Erster Kontakt,
das ist die hohe Schule, aber Hirsch, das ist einfach Risikominimierung. Der spielt halt nicht in diese Räume rein. Wir spielen nicht auf 6, auf 8. Wir spielen den Flügel hoch, weil wenn wir den Ball da verlieren, ist er weit weg vom Tor.
Ja.
Und wir versuchen da unsere 1-gegen-1-Spieler durchzusetzen.
Was
und
ja häufig klappt, ne, mit der Technik. Wieso Sexy Maller, ne, das klappt. Ja.
Was Christoph sagen möchte, Christoph hätte ganz gern mehr die Chancen im Ballbesitz, dass man die mehr im Blick hat, dass man eben die Geschwindigkeit unserer Außen noch besser ins Spiel bringen könnte, wenn wir es nicht komplett über außen spielen.
Dass man halt auch einen Alternativplan hat.
Ja.
Also wir werden ja auch außenrechenbar dadurch ein bisschen. Wenn ein Gegner uns das nicht das bietet, ja, was wir brauchen, sprich Balleroberung, unsere Außen einzusetzen, Räume auf den Außen, dann sind wir ja überspitzt gesagt mittellos. Im Moment zwar nicht, weil wir viel individuelle Qualität haben, aber wenn die Gegner auch diese Qualität haben, was ist dann? Wenn wir alternative Lösungen brauchen, wenn wir Lösungen durch die Mitte brauchen, ja, wenn wir Angriffe mal vorbereiten. Da ist übrigens das Gladbach-Spiel ein sehr gutes Beispiel. Da sind nämlich die Tore beide gefallen, indem wir zweimal die Seite verlagert haben, indem wir längere Ballbesitzphasen hatten, indem wir zirkuliert haben, die Angriffe vorbereitet haben, uns den Gegner zurechtgelegt haben. Ja. Ist in der Regionalliga nicht so wichtig, um Spiele zu gewinnen. Klappt im Moment auch ohne. Aber immer die Frage, was ist eine Liga drüber? Und wenn man es jetzt nicht übt, dann kann man es nächstes Jahr nicht. Darum geht's nur. Und wenn ich sage, andere Mannschaften, es heißt immer, ja, in der Regionalliga ist halt der dreckige Fußball, kämpfen, Bälle wegknallen, ist normal. Nein, ist nicht so. Wieso spielen die U-Mannschaften, wieso haben die alle bessere Passquoten, bessere Ballbesitzquoten?
Genau, da sind wir ja gerade so ein bisschen dran, haben uns ja gerade dran aufgehangen, genau.
Wieso ist das so? Mhm. Weil die nämlich von oben, von ihren Chefs gesagt gekriegen, wir bilden mit der U23 für die Bundesliga, für die zweite Bundesliga
aus. Du spielst so, ob du verlierst oder nicht.
Genau, die haben nämlich genau das vollkommen, deswegen steigen auch oft U23-Mannschaften ab. Genau.
Dieses La Masia-System auch so ein bisschen, ne? Jedes Spielsystem wird bis zur ersten Mannschaft durchgezogen.
Das
ne?
Ergebnis ist egal.
Das Ergebnis, ja nicht egal, aber
die wollen die Liga, egaler als beim MSV.
Genau, die Entwicklung ist der erste.
Genau.
Das ist der erste Punkt, der für die U23-Mannschaften wichtig ist. Spieler ausbilden, Spieler voranbringen. Mhm. Und die sind halt in ganz vielen Statistiken besser als MSV. Damit will ich nur sagen, ich will nicht sagen, der Weg vom MSV ist falsch. Ich will damit sagen, der Weg vom MSV birgt darin, dass man in der Entwicklung stagniert. Oder halt Spieler, ich kann ja auch noch böser werden, wenn ich möchte, an einige Spieler werden bestimmt fragen, wieso sie sich überhaupt in Duisburg verlängert haben mit dem Fußball, den im Moment spielen.
Mhm. Okay, das ist...
Ich höre auf dem rechten Ohr gerade einen besonderen Namen.
Ja, bestimmt viele. Ja, natürlich, Jonas Michel bringt, meinst du wahrscheinlich, ne?
Du hast davon angefangen.
Ich habe da nichts rausgehört. Nein, natürlich, ich finde, glaube ich, schwierig, ob so ein Michel bringt zu dem Zeitpunkt, in dem wir dann damals waren, rein auf taktische Sachen gehört hat oder vielleicht auch einfach nur auf so ein bisschen... Dafür emotionaler.
Ja, dafür gibt es einen Spielerberater, dafür gibt es eine Spielidee, die ein Club hat, dafür gibt es Gespräche an einem gemeinsamen Tisch, welchen Fußball wollt ihr spielen, dafür gibt es einen Chris Schmoldt.
Also ich stimme dir, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema, ganz kurz nur, ich stimme dir komplett zu bei Thorsten Ziegner.
Ja.
Warum Jonas Michelbrink von Thorsten Ziegner verpflichtet wurde, erschloss sich mir nie.
Vielleicht war es ja gar nicht eine
Verpflichtung. Ja, das ist halt die Frage, ob der Ziegner einfach nur hingesetzt wurde, weil ihm gesagt wurde, eigentlich ist er ein Top-Mann bei der Hertha gewesen, ne, und hat da nicht den Sprung geschafft.
Aber die Transfers damals, das war doch komplett Heskamp-Ziegner.
Aber ich glaube, ich habe...
Oder war der vorher schon da?
Nee, ich habe nur mal gelesen, dass Andreas Rüttgers die Verpflichtung auch extrem abgefeiert hat.
Das überschreitet
mein Wissen auch komplett.
Wir verlieren so ein bisschen den Faden. Darf ich eine Frage stellen?
Ja, du darfst so viele Fragen stellen, wie du möchtest.
Kommen wir nachher auch noch so ein bisschen zu positiven Aspekten?
Weil es das gibt liegt so ein, ganz an uns.
Weil es gibt so ein paar, die ich gerade abfeiere.
Das ist schön. Ich möchte aber erstmal ganz kurz in so ein kleines generelleres Segment einstreuen.
Du bist der Boss.
Einfach nur, ich fand das, wir reichen schon sofort jetzt mit dem Spiel, wo wir über Lotte uns unterhalten haben, schon eine sehr gute Dynamik. Wir müssen aber vielleicht auch so ein paar Leute abholen. Christoph, du bist im Portal ja als Schimanski bekannt und postest da regelmäßig Statistiken, ne? Und dröselst alles so ein bisschen auf. Du schreibst auch an die WAZ und NRZ, kommt dein Taktik-Vlog quasi noch zum Einsatz, da schickst du was. Welche Statistiken würdest du sagen, jetzt, wenn ich sehe es ja immer wieder, wenn Leute dann unter deinen Post schreiben, vielen Dank, lieber Schimanski, ich verstehe nur die Hälfte, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Um das so ein bisschen aufzudröseln, was sind so zwei, drei wichtige Aspekte, die man im Taktischen betrachtet, um zu sagen, für eine Mannschaft geht's bergauf, geht bergab, Daumen hoch, Daumen runter. Kann man das so runterbrechen?
Schwierig. Also wertend würde ich wirklich nur die Expected Goals ranziehen.
Das ist XG und XGA, ne?
Ja, genau. Also das
XGA sind die Gegentore.
Genau, ja, XGA, genau. Das heißt, was heißt das? Was heißt das übersetzt? Das ist Expected Goals.
Erwartbare Tore.
Oder erwartbare Tore einfach, ne? Also XGA, was heißt das auf Englisch?
Achieved wahrscheinlich?
Against.
Against. Also Expected Goals Against und Expected Goals. Alles klar, das also XG und XGA-Wert, okay.
Genau. Und das heißt, das kommt einfach daher, weil Fußball ein Low-Score-Game ist, wo nicht viele Tore fallen. Das ist im Basketball, im Handball anders. Ja. Da gibt es jede Minute einen Torschuss oder einen Torwurf und jeder zweite geht rein, überspitzt gesagt. Im Fußball gibt es nur jede dritte, vierte, fünfte Minute einen Torschuss und nur jeder achte geht rein. Und daraus entsteht dann halt oft die Diskussion, ja, wir haben verdient gewonnen, wir haben unverdient verloren, wir haben glücklich gewonnen. Mhm. Ja, wie willst du das denn festmachen? Da steht doch 1-0. Ja, aber wir hatten 10 hundertprozentige Torchancen und der Gegner nur eine und er macht die eine und wir machen sie nicht. Und was mit diesen hundertprozentig, was man so lapidar daher sagt, das sind genau die Expected Goals, weil eine hundertprozentige Torschance hätte ein Expected Goals von 1.
Mhm. Ja. Alles klar, also hundertprozentige Torschance. Wie bemesse ich denn eine hundertprozentige Torschance?
Das ist natürlich leider nur Stammtisch, oder wie soll ich das sagen? Ich möchte es nicht negativ sagen, aber das ist halt so, wie man über Fußball diskutiert. Hundertprozentige Torschance gibt es natürlich nicht.
Also was habt ihr vor Augen? Wenn ich eine hundertprozentige Torschance vor Augen habe, ist so... Ich habe einfach nicht eine Spielszene an sich, sondern einfach nur, wenn ich es generell erfasse, jemand läuft alleine aufs Tor zu.
Letzte Tor in Bocholt war, glaube ich.
Ja, genau. Das ist eine schöne Geschichte. Genau. Das ist
Den Wert kenne ich nicht genau, aber ich glaube 0,6, 0,7 müsste der sein. Der war auch nicht bei 100.
Und, also und es geht um den Moment des Torabschlusses.
Genau, nur der
zählt. So, es geht nicht darum, dass Vosoussek den Ball bekommt, zu bemessen.
Du nimmst Bocholt auf. Ja, Bocholt, ne?
Genau, ja. Genau. Ja. Sondern der Moment, wo er abschließt. So, und dann hast du gesagt, was hast du,
0,7? 0,6, 0,7.
Obwohl der allein aufs Tor zuläuft?
Ja, also um es ein bisschen anschaulicher zu machen, am einfachsten kann man das am Elfmeter verstehen.
Ja.
75% aller Elfmeter geht rein, dann hat ein Elfmeter ein XG von 0,75. Das heißt...
Ah, das ist interessant. Okay, das ist echt so. Ist immer, das ist genau. So.
Das heißt, nur 60-70% aller Dinge gehen rein, wenn du frei vorm leeren Tor stehst?
Die Frage ist wirklich, angeblich stehen da ja Algorithmen hinter und da werden ganz viele Spiele in so ein System eingeladen und da werden alle Torschüsse aus dieser Position bewertet und daraus ergeben sich diese Expected Goals. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Gegenspieler stehen im Weg. Ja. Wie ist die Schussposition, wie ist der Winkel, hat man den Ball am Fuß, kriegt man Pass und dergleichen. Und darin wird er bewertet. Jetzt natürlich die Frage, wie genau macht man das in der Regionalliga?
Ja, und wie viele Mario Gomez-Chancen nimmst du in die Bewertungsgrundlage mit auf?
Genau. Ja, das wird sich ja ausmitteln, theoretisch. Ne? Über Hunderte oder Tausende von Torschüssen, das ist die Idee dahinter.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in der Regionalliga da einfach einer sitzt, ein Sportstudent, und sagt, oh, ja, das könnte auch 0,25 sein. So. Also ich vermutlich, bin mir ich traue dem ganzen System auch nicht so hundertprozentig.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Trotzdem ist es interessant. Und wenn du jetzt den Schwenk zu Hirsch möchtest, ja, die letzten Spiele haben wir trotz wenig Ballbesitz öfters mal, ja, trotz, ach so, wir sind auch noch andere Werte, wolltest du auch noch wissen, welche Daten noch relevant sind?
Bevor wir da so ein bisschen das Ganze auf den MSV münzen und so ein bisschen auf die Saison, hast du noch vielleicht, also XG, XGA, verstehe ich, glaube ich, verstehen auch die Hörer alle, ist ja jetzt auch jetzt nicht etwas, wo man sagt, wow, das ist aber ganz neu, da holt der Gieske aber mal die ganz feine Klinge raus, da reden wir ja schon länger drüber. Also, das kann ich durchaus nochmal nachvollziehen. Gibt's noch Werte, wo man sagt, ah, das kann ich vielleicht im Spiel auch sehen, das kann ich irgendwie greifen?
Die restlichen Werte sind eigentlich nur wichtig für die Analyse. Mhm. Die kann man eigentlich nicht so wertend einsetzen. Ich meine, ich habe sie gerade wertend eingesetzt, indem ich sage, ich schaue auf die Entwicklung, ich möchte hohen Ballbesitz haben oder wie auch immer, gute Passquoten haben. Oder wichtig sind für mich, für die Analyse, einfach noch der Ballbesitzwert immer. Das zeigt halt, wie viel man den Ball hat. Und dann gibt es noch einen PPDA-Wert, den da schaue ich auch immer sofort drauf.
PPDA?
Ja, das heißt so viel wie viel Pässe kann der Gegner spielen, bevor man selbst in eine Abwehraktion kommt. So ungefähr kann man das deuten.
Das heißt, bevor man ihm den Ball abnimmt, im Prinzip.
Ja, bevor es zu einem Zweikampf kommt.
Also, okay.
Wenn Innenverteidiger zu Innenverteidiger spielt und keiner stört, dann geht der PPDA-Wert halt hoch.
Mhm.
Wobei dieser Wert auch erst, glaube ich, im letzten zwei Drittel des Spielfelds bewertet wird.
Ich wollte gerade sagen, wenn du also vom Torwart zum Innenverteidiger hin und zurück, da wird der PPDA-Wert nicht, da greift keiner ein, aber da wird auch nicht der PPDA-Wert steigen.
Genau. Sobald die, glaube ich, im letzten zwei Drittel des Spielfelds der gegnerischen Hälfte sind, fängt die Wertung an, wie viele Pässe der Gegner dann ohne, sag ich mal, einen Zweikampf zu führen, spielen kann. Damit kann man ganz gut feststellen, die Pressinghöhe halt. Zur Veranschaulichung, die ersten vier Spieler hat Dietmar Hirsch ja sehr einen tiefen Fußball spielen lassen, abwarten, hat sich hinten reinzogen lassen. Da war der PPDA-Wert sehr hoch. Hoch heißt immer, wir pressen tief, wir machen wenig Druck auf den Gegner, weil der Gegner halt viele Pässe ohne Defensivaktion spielen kann.
Hoher PPDA-Wert, der Gegner passt sich Feld viel dem Ball zu, wir greifen nicht ein.
Das hat natürlich auch Vorteile. Man steht tief, man blockiert, man steht kompakt.
Wenig Raum hinter der letzten Kette.
Man kann gut durchsichern. Also das ist auch, das ist keine Wertung dahinter. Ein hoher PPDA-Wert ist nicht schlecht. Er sagt mir nur, wie hoch wir pressen.
Was wir machen wollen auch.
Genau. Ja. So, und wenn man Gegner analysiert oder wenn ich die Gegner vom MSV analysiere und schaue, dann schaue ich halt auch diese Werte. Wie viel Ballbesitz haben die, wie viel PPR haben die, und da sieht man, kann man die Rückschlüsse auf die Spielanlage von denen ziehen.
Interessant. Okay, ich glaube, das kann jeder von uns greifen. Ne? Also wir halten fest, XG und XGA-Wert sind die Tore, von denen wir ausgehen, dass wir sie bekommen, beziehungsweise dass wir sie selber schießen. Ein Prozentsatz des Ballbesitzes klärt natürlich auf, wie viel wir selber den Ballbesitz haben, also selber auch das Spiel dominieren oder auch bestimmen, was im Spiel passiert. Und PPDA-Wert sind die Pässe des Gegners, bevor wir quasi eingreifen. Wenn der PPDA-Wert hoch ist, heißt das zum Beispiel, dass der Gegner viele Pässe spielen konnte und wir nicht hoch gepresst haben. So weit, so gut. Also ich finde, das gibt uns ja schon mal so einen, ja zumindest einen kleinen Kompass zu den Sachen. Ich sehe das nämlich hier gerade auf dem Tisch, du hast einen Saisonreport mitgebracht, du hast ja auch auf meine Frage hin so ein bisschen mal vielleicht so geguckt, wie sieht das denn diese Saison aus beim MSV? Wie hat sich das entwickelt? Wie zufrieden bist du? Und natürlich, Michael, dich nehme ich da natürlich auch mit ins Boot. Wie würdet ihr das bewerten? Vielleicht frage ich auch erstmal Michael zuerst, wenn du jetzt an die Entwicklung des MSV in dieser Saison denkst, bist du da positiv gestimmt bis jetzt hierhin? Und was würdest du sagen, wo an welchen Stellschrauben wurde taktisch gedreht von Didi und Marvin Höhner?
Der Lehrer würde sagen, aufsteigende Tendenz. So, am Ende des Halbjahres gibt es ein Zeugnis. Gibt's ein Zeugnis. So, und wenn du im ersten Quartal schlechter warst und im zweiten Quartal besser, bekommst du diese Minus, diese 3-.
Ja.
Geht's anders oder 2- oder 1-, ganz egal. Und wenn es eine absteigende Tendenz ist, dann wird's eben schlechter und dann kriegst du eben die 4+ oder die, wie auch immer. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine aufsteigende Tendenz. Das steht mal fest. So, was aber auch, ob der komplett neu zusammengestellten Mannschaft sehr verwunderlich gewesen wäre, wenn es nicht so wäre. Wenn wir nicht Zeit gebraucht hätten, um etwas zu etablieren. So. Und wenn du etwas komplett neu zusammenstellst, dann versuchst du ja, Beispiel Türkspor Dortmund, die es genau anders gemacht haben gegen uns, du versuchst ja eben das zu verhindern, dass du einen ansehnlichen Fußball zwar irgendwie direkt etablierst, aber ins offene Messer läufst.
Ja.
So, und Dietmar Hirsch hat ein Learning aus Bocholt gehabt, kennt die Liga. Und dementsprechend hat er gesagt, okay, pass auf, so und so gehen wir die Saison an. So, im Nachhinein muss man sagen, war es vermutlich für diese Saisonhälfte korrekt. Wir haben auch noch ein halbes Jahr, um das, was Christoph gesagt hat, ein bisschen abzuschwächen. Haben wir noch ein halbes Jahr Zeit, bis wir dann die nächste Stufe erreichen müssten im spielerischen Bereich, falls wir aufsteigen.
Auf Holz geklopft.
Und dementsprechend im Nachhinein alles soweit von der Entwicklung okay. Ich will das jetzt nicht so detailliert beschreiben, weil ich glaube, er nimmt sich gleich schon sein Heftchen in die Hand und belegt das Ganze so ein bisschen. Ich finde, der nächste Step, so der jetzt kommen kann in der Vorbereitung, der wäre dann, dass wir im Ballbesitz unsere Antizipation verbessern. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Ball auf die 6 gespielt wird, dass wir nicht in dem Moment, wo der Ball bei der 6 ankommt, anfangen zu überlegen, was machen wir jetzt? Sondern, dass der Sechser mit dem ersten Kontakt schon die nächste Lösung im Kopf hat. Vorher das Spielfeld scannt und mit dem ersten Kontakt, Thema Sergio Busquets, den konntest du nicht pressen. Oder für die jüngeren Zuschauer Toni Kroos. So, der hat mit dem ersten Kontakt, nimmt der das komplette Pressing des Gegners auseinander. Dann hast du direkt die erste Linie überspielt. Dann kannst du über die Zentrale, über Kreativspieler, kannst du dann eben verschiedene Lösungen finden, ob die Tiefe oder ob nach außen nochmal oder Verlagerungen, was auch immer. Du hast Optionen. Denn ich glaube, unser größtes Problem momentan im Ballbesitz ist, dass wir damit nicht zurechtkommen, gepresst zu werden. Dass wir nur die, wie Christoph sagt, weniger gefährliche Variante über die Außen wählen, weil wir das Zutrauen noch nicht haben, übers Zentrum den Gegner zu überspielen. Da würde ich sagen, ist der nächste Step, wo wir noch dran arbeiten können. Aber grundsätzlich, finde ich, sind wir, um das jetzt mal abschließend, bevor Christoph da ein bisschen mehr ins Detail gehen kann, zu sagen, grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg.
Man muss natürlich auch immer sagen, positive Tendenz, immer dahingehend, die Punkteausbeute ist super, es geht aber auch darum, haben wir auch schon angesprochen, ja, auch wo wir hinwollen, wo will man hin.
Genau, wir haben unser Spiel verändert, ich meine, es war zweite Halbzeit, Bocholt, spätestens da haben wir auf ein 4-1-4-1 umgestellt und da wurde eben auch unser Spiel mit dem Ball besser, aber da bitte Christoph.
Flo Egerer, der neue Sergio Busquets, incoming.
Ich bin eher bei Müller. Um ehrlich zu sein.
Ja, okay.
Aber Christoph.
Christoph, wie bewertest du denn die Saison? Jetzt gerade auch ein bisschen mehr aus diesen taktischen Aspekten.
Okay, also ich würde die auch, natürlich ist eine Entwicklung zu sehen und ich würde die aber auch in verschiedene Ebenen eingliedern. ich hatte ja vorhin gesprochen, man muss Ballbesitz trennen, ja, und gegen den Ball trennen. Mhm. Und die ersten Spiele waren halt, das waren die ersten vier Saisonspiele, die wir alle gewonnen haben. Ja, war halt sehr tiefes Verteidigen, sehr wenig Ballbesitz und im Zweifel den Ball lang schlagen. Und dann hat man halt angefangen, gegen Paderborn war das, gegen Fortuna Düsseldorf, höher zu pressen, mehr Fußball zu spielen selber und kriegt das dann direkt erst um die Ohren gehauen. In Paderborn macht man einen Fehler im Aufbau, kriegt ein Gegentor, wird einmal ausgekontert. War eigentlich dann in dem Moment eine Bestätigung für die Taktik der ersten vier Spiele, schlimmstenfalls. Ja.
Ich meine, es gab noch eine Halbzeit bei einem Heimspiel, wo man das sehr stark probiert hat und danach gemerkt hat, das funktioniert nicht.
Ja.
Bin mir nicht sicher, wo es war. Ich glaube, das war das Spiel, wo Mich übrigens so ein schlechtes Spiel gemacht hat.
Ja, ich bin jetzt auch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall würde ich danach dann auch noch trennen, dass man es nach diesen Spielen, nach Düsseldorf, also 7., 8. Spieltag rum, dann in den Heimspielen eigentlich konsequent probiert hat, selbst Fußball zu spielen. Auswärts war immer noch ein bisschen Underdog-Fußball. Mit Underdog-Fußball meine ich, wir gehen kein Risiko ein, wir lassen den Gegner spielen, im Zweifel knallen wir die Bälle lang nach vorne. Im Pressing hat man eigentlich seitdem, also seit 5., 6., 7. Spieltag rum, versucht man grundsätzlich diesen Heavy-Metal-Anspruch, den man am Anfang formuliert hatte, den Michael Preetz ja auch formuliert hatte, umzusetzen, dass man halt den Gegner hoch zustellt, hoch Druck drauf macht. Das wurde die ersten vier Spiele ja auch nicht gemacht, was aber jetzt wertend auch nicht schlimm war. Es war vielleicht erstmal für den Hirsch wichtig, wir kommen stabil in die Saison, wir gewinnen die ersten, wir holen die 12 Punkte, wir haben einen Flow. Und das heißt, ich sehe die Entwicklung im Pressing ist eigentlich seit dem 5., 6. Spieltag für mich.
War das der Moment, wo Dietmar Hirsch gesagt hat, uns fehlen intensive Läufe?
Ich glaube, der war ein bisschen später. Ist aber auch belegt, dass intensive Läufe eine Proportionalität zum erfolgreichen Fußballspiel. Da gibt es wohl auch eine Proportionalität. Genau. Und im Ballbesitz trenne ich das noch so ein klein bisschen. Die Heimspiele sind meistens sehr engagiert und da versucht man dann auch mal 6., 8. zu finden, wenn der Gegner einen lässt, ne, auch mal durchs Zentrum zu spielen. Auswärts ist man dann ein bisschen ängstlicher oder vorsichtiger. Und hier, Dietmar Hirsch neigt halt dazu, wenn er in die Topspiele geht, ja, also gegen Fortuna Köln, gegen Köln 2, gegen Düsseldorf, gegen Lotte, dass er dann das Risiko wieder minimiert.
2 Sechser.
Auch, ja.
Ja. Jetzt genau. Gegen Lotte, ne, war es ein hervorragendes Rezept.
Ja, natürlich. Also Lotte wollte ja selbst Fußball spielen, deswegen war es natürlich eine gute Idee, damit den 2 Sechsern zu spielen. Und vor allem, ich bin ja bei dir, Müller ist auf jeden Fall auch ein guter Ballbesitzspieler, so ist das nicht. Ne?
Bist also auch eher bei Müller als bei Egerer, wenn es um Ballbesitz
geht? Beide können in gewisser Weise Fußball spielen. Müller ist aber, glaube ich, ein bisschen stärker.
Müller ist auf jeden Fall der kompromisslosere und körperlichere Spieler, glaube ich. Und tatsächlich technisch und auch die feinere, tatsächlich am ruhenden Ball auf jeden Fall die feinere Klinge, auf jeden Fall.
Müller ist so der Spieler, wenn er den Ball kriegt, dann bist du beruhigt.
Ja, das verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich hatte gedacht, dass der eher rein von seiner Vita bis ja einer du sagtest, richtige Lückenfüller haben wir nicht, aber als ich dachte, Müller, der kam aus Offenbach, glaube ich, ne? Da war ich eher so, okay, da bin ich nicht so, also ich, bei Egerer kannte ich noch aus Meppen und war fest davon ausgegangen, dass wir irgendwie mit so einer Egerer-Michelbrink-Achse spielen, da hatte ich mich eigentlich auch schon ein bisschen drauf gefreut, weil ich fand Egerer eigentlich auch immer ganz gut.
Aber kam Ben Baller nicht aus der Oberliga? Am Ende geht's ja darum, wie die Leute sind und nicht, wo sie herkommen. Baccalords, wie sie alle heißen, Gincheck, so, ne?
Ja, genau. Nein, aber du hattest es gerade auch übrigens mal angesprochen. Wir wollen es, auch bald Weihnachten und so. Oh. Du kannst gerne mal anfangen, wenn wir gerade jetzt auch darauf zurückschauen. Erstens, was gefällt dir gut aktuell? Was gefällt dir gut? Was sind, wenn wir Wunschzettel machen, was wünschst du dir für die Rückrunde?
Okay. Sehr gut, finde ich. Unsere beiden Außenverbünde, will ich mal sagen. Also Bitter und Simala wachsen sehr, sehr gut zu einer harmonierenden Einheit zusammen. Du hast es in Krefeld gesehen, wie Bitter durchschiebt und dann das 2-1 ist es, glaube ich.
Sorry, Michael, dass ich eingrenze. Das ist auch ein Punkt, eingreife. Das ist auch ein Punkt. Ihr kennt Bitter ja von den Saisons vorher, wie viel der die Linie rauf und runter marschiert ist. Mhm. Ja. Er hat es die ersten Saisonspiele nicht gemacht. Wieso hat er es nicht gemacht? Ja, Safety first. Dietmar Hirsch, tiefer Außenverteidiger. Und genau das wird jetzt immer Stück für Stück kriegt er mehr Freiheiten da vorne. Es ist nicht so, dass Bitter das nicht kann oder nicht will, sondern einfach Safety first.
Ja, wir erinnern uns an seine erste Saison bei uns, wie er angedribbelt hat, wie er ja, immer ja. wieder in die Halbräume gegangen ist.
Genau. Das kann man ja, und Dietmar Hirsch ist halt jemand, der möchte einfach nicht ausgekontert werden. Hirsch möchte von keinem Gegner und deswegen lässt er zur Not die Außenverteidiger hinten. Das ist eine ganz simple Taktik. Ja. Und wie oft sind wir ausgekontert worden? Ich kann mich wirklich nur an Paderborn erinnern.
Die haben es aber sehr gut gemacht.
Die haben es einmal sehr gut gemacht, aber das war vielleicht dann auch so der Punkt, wo dann Hirsch dachte, seht ihr, ne?
Das ist ja auch legitim. So, ja. Aber,
genau. Die Entwicklung, hast du recht, Bitter macht mehr nach vorne.
Genau, und dementsprechend kann eine Entwicklung im Zusammenspiel mit Simala überhaupt stattfinden. So. Ja. Auf der anderen Seite brauchen wir nicht drüber sprechen. Also Josh Kuhn, ich glaube, Josh Kuhn ist der mit Abstand beste Außenverteidiger dieser Liga.
Das war mir, glaube ich, schon klar, bevor er in die Liga kam. Also und, der hätte locker dritte Liga spielen können. Und du hast noch
Mert Götschkan dahinter, der auch nicht mit der Ambition zu uns gekommen sein wird, nicht zu spielen.
So. Nee, der ist nicht zufrieden.
Aber also, das weiß ich nicht.
Aber. Also das heißt, er kann nicht zufrieden sein. So wie ich das seine Körpersprache immer sehe, wie heiß der ist. Und wie gesagt, bei so einem kleinen Kader und wie du schon sagst, der ist sicherlich auch mit dem Anspruch angetreten.
Auch wieder Kompliment, wie du sagst, Christoph, Kompliment ans Trainerteam. Das funktioniert aber trotzdem. So, linke Seite, Josh Kuhn und Susek, ist für mich noch stärker als die rechte Seite. Ich habe es gestern oder vorgestern in der Sendung auch gesagt, der Hype um Simala ist komplett berechtigt. Aber vergesst mir den Susek nicht. Weil der hat auf der linken Seite die ersten 15 Minuten gegen Lotte, hat der Lotte auseinandergenommen. In der zweiten Halbzeit nochmal ein, zwei geile Aktionen gehabt. Und natürlich hat er auch mit Josh Kuhn jemanden, mit dem er im Prinzip ständig rotieren kann. So. Also da, diese beiden Verbünde auf den Außenseiten, ist eine unglaubliche Stärke von uns. Und da bin ich richtig begeistert. Und dann gibt's ein Zentrum. Und da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt's noch Dinge zu optimieren, wenn wir die 6 ansprechen, wenn wir die 10 ansprechen. So, aber ist ein Podcast.
Welcher Zehner?
Das ist ein Podcast ohne Bild. Du musst deine Augenbewegung jetzt beschreiben, Christoph. Also, natürlich gibt's da Verbesserungspotenzial. Aber unser Angebot in der Zentrale. Wir haben 2 Sechser. Wir haben dazu noch Paljuka. Jesse Tugbenu, für mich, ich hab's. Sorry, wenn ich immer die Pottbolzer hier zitiere, aber es ist halt zwei Tage her. Jesse Goretzka, so Box to Box. Boah, was können wir von dem noch erwarten?
Ich hoffe, wir können von ihm so eine faire Rückrunde erwarten wie vor anderthalb Jahren. Das wäre top.
Hoffentlich bleibt er gesund, ne?
Ja. Auf Holz geklopft.
So, und dann hast du noch Michel Brink. Dann hast du noch Bokjans. Und du hast noch einen Meuer, der für mich auf dieser Position, aber ich halte viel von Meuer, aber nicht auf der Position. So, das heißt, du hast ein unglaublich großes Angebot in der Zentrale. Das finde ich für die verschiedenen Herangehensweisen an verschiedene Gegner, finde ich das ein Faustpfand, was keiner hat in dieser Liga. Du kannst mit Bokjans und Michel Brink spielen, mit Müller dahinter. Du kannst mit Müller und Egerer spielen und spielst mit Meuer davor. So, das ist halt dann eher so dieser gegen den Ball-Fußball, von dem wir gesprochen haben, gegen Lotte zum Beispiel. Das sind so diese Highlights, finde ich, die wir so haben. Dazu kommt eine Innenverteidigung. Also bitte. Flecki ist für mich der Mann der Hinrunde. So, immer unterm Radar, weil er Innenverteidiger ist, weil er nur verhindert. Aber ich kann mich, gut, in Lotte gab es, glaube ich, einen, aber an kaum Offensiv-Zweikämpfe erinnern, die er verloren hat. Der rückt zur richtigen Zeit raus, er gewinnt die Zweikämpfe. So, wenn wir jetzt noch hinbekämen, Stichwort Pressing-Resistenz, dass Ali Hahn und Flecki gemeinsam mit einem Müller dieses Angriffspressing des Gegners brechen und auflösen, und dann dahinter einen Tugbenio, einen Michel Brink, einen Bokjans käme. Ja, Leute, dann kommen wir so langsam in die Sphären, wo Christoph sagt, so jetzt können wir mal uns so langsam mit dem Fußball befassen, der Drittliga-reif wäre. Und die Parallele, die finde ich total spannend. Wer ist im Moment Zweiter in der Bundesliga?
Ja, Frankfurt.
So, Eintracht Frankfurt spielt im Moment mit, jetzt in Heidenheim, mit Collins und mit Brown auf den Außen. Zu Sexy Mala, haben ein unfassbares Angebot in der Zentrale mit Skiri, Larsen, Götze, wie sie alle heißen, haben ein totale Parallele und haben mit Theat und Tuta hinten unsere Fleckis und Hans. Ich sehe eine extreme Parallele. Wenn wir jetzt noch bei unserem MSV auf Viertliganiveau Mamouche und Ekitike heißt er. Wenn wir das noch hätten, Beispiel, weiß ich nicht, Schnellhardt Brandstätter. So.
Und nur um, Brandstätter.
Nur um meinen Namen reinzuwerfen. So, ich sehe diesen, ich finde es halt so schön, weil ich Anfang der 90er
schon. Dann nimm über Balljagd, wenn wir bei B mit Stürmern mit B bleiben wollen. Also Simon Brandstätter.
Fand ich bockstark.
Das mache ich jetzt nicht.
Egal, komm, lass das Thema zulassen. Und jetzt kommen wir dazu, also ich finde sowieso Schwarz-Weiß-Blau, Eintracht und der MSV Anfang der 90er ist sowieso so mein Ding. Mhm. Du hast gesagt, was wünsche ich mir? Mhm. Ich wünsche mir, dass wir es hinbekommen, gefahrloser hoch zu pressen. Heißt, du musst ja mit der letzten Kette sehr, sehr hoch stehen, wenn du hoch anläufst. Mhm. Und da verstehe ich Dietmar Hirsch.
Alles gut.
Verstehe ich Dietmar Hirsch, weil wir nämlich das Einzige, was man dieser Innenverteidigung vorwerfen könnte, wäre, dass sie nicht, Kim mit Vornamen? Bayern.
Min Jae Kim.
Und Upamecano, die Geschwindigkeit. So, das ist das Einzige, was uns auf den beiden Endpunkten des Spielfeldes fehlt. Innenverteidigung Tempo, Neuner Tempo.
Das heißt, du wünschst dir, um das jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen.
Ich wünsche mir gar nichts. Ich sag nur, also ich weiß nicht, ich wünsche mir vielleicht mal einen Meuer auf der 9.
Okay.
Oder einen Hartwig auf der 9. Mhm. Wünsche ich mir mal. Würde ich einfach mal gerne sehen.
Okay.
So, um da nochmal ein anderes Spiel reinzubringen und dann eben einen Bokians oder einen Michel bringen oder beide oder was auch immer. Tuk Benio und Bokians oder wie auch immer auf der Doppel-8. Das wäre so ein Wunsch, was ich gerne mal sehen würde. Aber nochmal, ich kann nur in die Kugel gucken. Ich kann dir nicht sagen, wie das dann werden würde. So, du musst halt...
Das ist ja auch nur ein Wunsch.
Du musst halt das, was du spielst, musst du etablieren. So, und dann Beispiel Bokians. Der kommt ins Spiel rein, ist Feuer und Flamme, hat 15 Minuten mega Fußball und dann spielt er 3 Fehlpässe. Die spielt er Anfang der Saison nicht. Du hast halt auch, wenn du reinkommst, musst du eine Chance bekommen, dich festzuspielen, damit du Teil dieses total gut gewordenen Gefüges wirst. Und das ist mit Geduld verbunden. Geduld und wir müssen Punkte holen, konterkarieren so ein bisschen. Also ich verstehe die Trainer an dieser Stelle. Ich würde es mir einfach mal wünschen. Und damit gebe ich diesem Monolog ein Ende.
Alles gut. Christoph, wie ist das bei dir? Wir schauen auf die Hinrunde und damit verbunden auch so ein bisschen ein Wunsch vielleicht, was besser laufen könnte oder was man vielleicht auch mit Blick auf einen Aufstieg implementieren müsste.
Michael hat ja schon angedeutet. Also wenn man böse ist, kann man sagen, dass der Kader so geplant wurde, dass er auch einen zweiten Trainer erträgt. Also, wir sagen, wenn mit Hirsch nicht klappt, dass man eigentlich auch Spielerpotenzial hat, die ihn vielleicht für einen anderen Spielansatz taugen. Mhm. Also ich glaube, wir sind sehr breit aufgestellt. Mhm. Und da bin ich natürlich wieder beim Thema Ballbesitzspiel, Fußballspielen. Das fängt ja schon hinten an bei unserem Torwart. Ich glaube, wo er seine ersten Spiele gemacht hat, in der dritten Liga noch, hat man gesehen, was für ein guter Aufbauspieler er ist. Er
wird bis zur B-Jugend Fußball gespielt.
Super. Mhm. Ich bin großer Fan gewesen damals. Er wird gar nicht richtig aktiv eingebunden. Klar, er hat einen Fehlpass in Paderborn gespielt, woraus ein Tor entstanden ist. Ne? Der Aufstieg steht über allem. Ich kann da ein bisschen nachvollziehen. Trotz alledem wird man jetzt ja höchstwahrscheinlich in der Rückrunde in Situationen kommen, wo man sagt, ja, wir stoßen jetzt die Entwicklung an. Wir versuchen uns in der Hinsicht zu verbessern. Da sehe ich Potenzial sowohl schon auf der Torhüterposition. 6., 8. Position haben wir angesprochen. Aber das ist halt auch, wie Hirsch tickt. Ja, Hirsch möchte halt über die Flügel angreifen und das Zentrum ist für ihn das Wichtigste, das Verteidigen. Er möchte im Zentrum hauptsächlich verteidigen. Deswegen spielt auch ein Steffen Moyer, der ganz sicher kein Zehner ist.
Ja,
der aber gut pressen kann.
Genau, der vielleicht laufstark ist, der bei Standards vielleicht auch kopfballstark, groß, wuchtig ist, der mit in die letzte Linie rücken kann eventuell, der gut pressen kann. So, aber das ist keiner, den man da im Zehnerraum, also wie oft spielen wir über die Zehen? Also ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Gar nicht.
Also der kann ja auch, ich habe den ja schon in Sonsbeck gesehen, habe ich gesagt, was tut der denn auf Zehn rum? Der weiß ja gar nicht, der hat gar keine Orientierung. Nein. Der kann nicht mit dem Rücken zum Tor angespielt werden.
Genau, das fragen sich viele. Das fragen sich viele tatsächlich.
Genau, und dann sitzen halt ganz viele gute Ballbesitzspieler auf der Bank.
Aber die Lösung ist einfach, Meuer presst das ganz gut, der löst dann irgendwie auf, dass der Gegner sich geordnet aufbaut, zum Beispiel.
Ja, und ich glaube auch dieses Heldenfußball-Ding. Ich glaube einfach, dass Meuer, ist meine Vermutung, weiß ich nicht, dass er im Training den einen oder anderen Ball lang reinschweißt. Ne? Und der hier scheinbar sagt, ich bin halt einer, der gerne Tempo über die Außen möchte und einer, der gut schießen kann. So die ganz simplen Sachen, die Basics im Fußball. Ich weiß auch noch, Tugbenio, der hat zum ersten Mal von Anfang an gespielt, als Hirsch ihn auf der PK für seine Zweikampfstärke gelobt hat. Ich glaube, der ist in Bocholt reingekommen, danach sagte Hirsch, geil, Zweikämpfe angenommen, danach war eine Startelf. Da sieht man, wie Hirsch seine Sechser und Achter besetzt. Zweikämpfe gewinnen, ja. Und ich bin halt der Meinung, oder ich würde mich freuen, dass die Entwicklung, wenn man da auch versucht, ein bisschen mehr Fußball zu spielen in dem Raum, ne, immer auf die Gefahr hin, dass man vielleicht auch mal dann ein Tor bekommt, auf die Gefahr hin, dass man einen Fehlpass kommt. Aber das wäre auf jeden Fall die Entwicklung. Und das wäre eine Entwicklung, die würde uns dann auch in der Liga darüber helfen. Ja, einfach.
Das wäre meine nächste Frage. Du reißt es direkt auf. Angenommen, das sieht jetzt ja gerade mal gut aus. Und wir alle können uns ja, wir müssen immer wieder aufs Holz klopfen, ansonsten geht das noch schief. Wir alle sind jetzt ja der Meinung, mehr oder weniger, das kann ja, muss ja wieder nach oben gehen. Deswegen gehen wir mal davon aus. So wie es jetzt gerade aussieht, sieht es ja auch gut aus. Und mit all den Plänen und Wünschen, die wir hier haben, es wird schon irgendwie gelingen. Ich bin mal ganz positiv. Was garantiert mir eigentlich, dass Hirsch diesen Fußball dann nicht auch wieder eine Liga höher spielt? Du sagtest es gerade, sprachst es schon mal so ein bisschen an, dieser Kader erträgt eventuell auch einen zweiten Trainer. Weil ich glaube, dass ein Hirsch, wenn er wieder in eine Liga höher geht, auch wieder diesen Schildkrötenfußball am Anfang spielen lässt, oder?
Schildkrötenfußball.
Ja, also zumindest nicht Schildkröte, nicht aufgrund von Schnelligkeit oder Langsamkeit, aber ne, ich minimiere die Angriffsfläche. Ne? Ich ziehe all das, was irgendwo Angriffsfläche ist, das ziehe ich ein.
Ist das deine Wortschöpfung? Ich habe das noch nie gehört.
Schildkrötenfußball? Ja, noch nie das gehört. Kam gerade aus mir raus, keine Ahnung, ja.
Wahnsinn. Du bist beim Radio, oder?
Ja, ich glaube, ich bin beim Radio.
Ja. Ja, ich hatte ja ganz am Anfang auch in einer Funke Medien, in der Analyse hatte ich mal geschrieben, der Hirsch, der ist so verrückt, der spielt Underdog-Fußball mit dem besten Kader der Liga.
Ja. Mhm.
In der dritten Liga sind wir dann ja erstmal Underdog. Von daher würde ich dann fast vermuten, dass Hirsch wieder passt, ja, wenn wir da hinkommen.
Okay.
Also ich weiß ja natürlich nicht, ich glaube, wenn wir aufsteigen sollten in die dritte Liga, was ich jetzt mittlerweile fast als zwingend ansehe nach der Hinrunde.
Wir müssen darüber reden, es tut mir leid, Leute, die jetzt verfluchen und sagen, ah, es ist zu früh. Es ist erstens, beißt die Maus da keinen Faden ab und zweitens sind wir so weit vorne, als dass wir auch realistisch betrachtet darüber reden sollten müssen, etc.
Wir brauchen nicht drum herum reden. Ja. Ich bin jetzt, klingt vielleicht relativ kritisch, ne? Aber wir sind halt extrem stabil.
Mhm.
Ja, wir haben noch Potenziale im Kader. Wir wissen, wie wir Spiele gewinnen. Also ich glaube nicht, dass das daneben gehen kann, wirklich nicht. Und der Hirsch hat halt auch so einen Zugriff auf den Kader. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Da hält ja keiner die Nase hoch und dann ist arrogant. Die Mannschaft marschiert, die arbeitet, die schützt ihr eigenes Tor wie die eigene Familie, sag ich mal. Und diese Basics hat die Mannschaft und die kann man auch Hirsch zuschreiben bei aller Kritik, ja, die jetzt vielleicht ein bisschen durchschimmert. Ja, und ich glaube, der kann in der dritten Liga funktionieren mit diesem Fußball, weil er halt Underdog-Fußball grundsätzlich spielt. Aber man kann es auch noch besser machen, sag ich mal. Also
ein bisschen, also sprechen wir es mal so ein bisschen taktisch runter, ein bisschen weniger PPDA für den Gegner, ne? Ein bisschen weniger eigene Ansätze.
Da sind wir ja schon dran.
Ne? Dass der Gegner früher angepresst wird. Ne?
Da sind wir ja schon dran. Es geht eher um Ballbesitzquote.
Ich glaube, im Pressing kann man nicht viel höher stehen.
Als okay.
Also er läuft schon sehr hoch an. Und klar, man kann, wir laufen ja meistens mit einem an, lenken dann zur Seite und machen dahinter Mannorientierung. Manchmal läuft er dann auch mit zwei an. Das wäre vielleicht noch die Steigerung davon. Aber ich glaube, viel höher pressen als im Moment können wir nicht. Also im PPDA, da ist dieser Heavy-Metal-Fußball, der versprochen wurde, auch umgesetzt worden. Das ist einfach die Wahrheit. Und,
okay, da sehe ich auch. Sehe ich aber auch, ja. Ich glaube, das sehen die meisten auch so, ja.
Und Christoph wünscht sich in diesem Heavy-Metal-Setting noch ein paar Streicher.
Ja.
So ein paar Geigen.
Guckt euch doch mal Magdeburg unterm Titz an, wie die dritte Liga dominiert haben. Die haben auch hochgepresst wie Sau, mit ganz vielen kleinen, quirligen Spielern. Die haben sich den Ball geholt, die haben gepresst, dann hatten sie den Ball und dann haben sie mit dem Ball gezockt. Und dann haben sie den Gegner, an der Nase durch die Manege geführt, oder wie sagt man das?
Ne? Artig und Ito, haben wir auch schon da gespielt, auch schon zur Drittliga, ne?
Ja. Die haben halt dieses hohe Pressing mit dem extrem guten Ballbesitzspiel verbunden und die profitieren noch heute davon. Titz ist immer noch da.
Ja.
In Essen haben sie vom Hof gejagt. Ne? Und,
da haben damals schon einige gesagt, das war ein ganz großer Fehler gewesen. Gut, jetzt im Nachhinein, haben sie es mit Dabrowski dann gewuppt und da, aber sie stehen jetzt auch wieder unterm Strich, glaube ich, ne?
Ja. Wer, Schalke oder Essen?
Essen. Ach, dieses Banner, viel Spaß in Liga 4, ne? Boah, das, das vergesse ich aber den Essen nicht.
Sorry, lasst uns den Tag nicht vor dem Abend loben. Boah, nicht, dass beide nachher die Klasse halten, Essen und der MSV.
Klasse halten, meinst du, MSV? Ja.
Ich sag das seit Jahren, alle, die mich fragen, oder beziehungsweise immer wieder, wenn es darum geht, wie kommt man denn da endlich mal in die zweite Liga? So. Meine Meinung ist, um aus der dritten Liga rauszukommen, darfst du kein Drittliga-Fußball spielen. Um nachhaltig aus der dritten Liga rauszukommen, musst du anderen Fußball spielen. Es gibt Beispiele. Du hast Magdeburg angesprochen, Elversberg haben wir angesprochen. Ich würde Paderborn mit reinnehmen vor ein paar Jahren.
Ich finde, das Wort Drittliga-Fußball ist halt befremdlich. Da müssten wir jetzt aufmachen, was heißt Drittliga-Fußball. Ich finde Elversberg oder SSV Ulm, die haben einfach ihren Stiefel weiter durchgezogen. Und das ist eigentlich nur modifizierter Viertliga-Fußball gewesen, weil es egal ist, in welcher Liga. Das Spielsystem war, glaube ich, irgendwann ab irgendeinem Punkt relativ ligenunabhängig. Sie haben einfach den Stiefel durchgezogen. Das ist mein Ansatz, glaube ich, dahinter, warum diese Mannschaften so durchgerannt sind.
Man sagt ja immer so schön, in der Regionalliga musst du Gras fressen, du musst in der dritten Liga, du musst einfachen Fußball spielen, weil das andere funktioniert nicht. So, mir geht es ja in dem Moment jetzt darum, was Christoph auch schon oft angesprochen hat, dass du, wenn du nachhaltig zu dem MSV werden willst, der laut deiner eigenen Empfindungen deine DNA ist, wir sind Platz 17 in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Der MSV Duisburg gehört für mich in die erste Bundesliga. Gehört. Mhm. Nicht, das ist wahrscheinlich, dass wir da bald sind. Nicht falsch verstehen. So, aber mit diesem Gedanken musst du doch dir überlegen, wie kann ich nachhaltig aus diesen Drecksligen raus?
Ich glaube,
Münster und Ulm stehen unten. Regensburg steht ganz unten.
Ja, das beste Beispiel ist eigentlich Kiel. Ja, also die haben immer ihre Trainer nach einer gewissen Spielidee verpflichtet. Mhm. Alle Trainer, die da in Kiel waren, haben danach auch noch bei größeren Vereinen Fuß gefasst und Kiel spielt jetzt erste Liga, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich wieder absteigen. Aber ich kann mich noch erinnern, wir haben vor, weiß nicht, 10-12 Jahren im Pokal gegen Kiel gespielt. Da waren wir damals.
Wir sind gegen Kiel aufgestiegen.
Ja, noch davor.
Da war Kiel halt Viertligist und wir Zweitligist. Ja. Und
Holzbein war das nur.
Da sind wir mit Schimpf und Schande da aufgestiegen. Ja, und mittlerweile, dann sind wir aufgestiegen, auch gegen Kiel.
Ja.
Mittlerweile sind die uns drei Ligen voraus.
Das tut mir auch weh.
Es gibt so viele Beispiele. 2005.
Ich muss euch ein bisschen bremsen. Wir sind schon über einer Stunde. Wir könnten noch sehr viel länger weiterreden, aber ich muss tatsächlich sagen, wir müssen so langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Deswegen muss ich jetzt von jedem noch so ein Minütchen Schlussplädoyer ist noch drin, auf jeden Fall. Ansonsten geht das hier leider schon ein bisschen zu lang. Ich fange einmal an. Michael, jetzt kommt die Weihnachtszeit, jetzt kommt aber noch Gütersloh. Sag mal, wir tippen jetzt einfach nochmal, was wünschst du dir für Gütersloh und wie geht's dann in die Rückrunde?
Ich wünsche mir 3 Punkte.
Klar.
Und eine Idee, wie wir das bereits vorhandene gute Entwicklung weiter vorantreiben. Stichwort Ballbesitz, Pressingresistenz, Spielaufbau. Gehabt euch wohl.
Warte. Christoph.
Ja, ich schließe mich an. Das ist genau der Punkt. Also ich kann da 1:1 zustimmen. Das ist der Punkt. Also
beenden wir die Saison, ihr beiden, beenden wir die Saison mit Didi? Ja, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Ja, na klar.
Und wir steigen mit Didi auf. Ja, und Didi hat auch eine Chance, in der dritten Liga zu bestehen. Seht ihr das?
Ja, klar.
Ja, das
schon. Nicht? Ich sehe das auch. Okay. Dann sage ich, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Dass ihr mit mir so ein bisschen auf die Hinrunde taktisch des MSV geguckt habt. Liebe Leute, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen da mitnehmen und ich hoffe, ihr habt ja 5 Minuten nicht gähnend ausgeschaltet. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht noch eine Folge Streifendienst geben, deswegen sage ich schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Nächstes Jahr geht's dann mit Folge 99 weiter, bevor wir dann Folge 100 aufnehmen. Das dann, wo das dann alles stattfinden wird, da kommen wir auf jeden Fall noch auf euch zu. Und in dem Sinne sage ich frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis dahin. Ciao, ciao.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.